Wir haben beim letzten Mal damit begonnen, den ersten Thessalonischer Brief zu betrachten. Wir haben beim ersten Kapitel die ersten 10 Verse gemeinsam angeschaut und haben gesehen, dass die Gemeinde in Thessalonich eine sehr, sehr vorbildliche Gemeinde ist oder war. Und das war nicht vor allem deshalb, weil sie so viele Menschen waren, eine große Gemeinde waren, ein Riesengebäude hatten, viel Geld hatten, jeder ein Mercedes fuhr oder sonst irgendwas, sondern die Gemeinde war vorbildlich in erster Linie wegen ihres Charakters. Und wir haben gesehen, dass diese gesunde Gemeinde eine junge Gemeinde ist, eine unerfahrene Gemeinde, aber eben eine gute, eine gesunde Gemeinde. Ein Charakter, der natürlich auf dem Wort Gottes aufbaut, auf dem, was die Thessalonicher gehört haben von den Missionaren. Und es gab eine sehr kurze Zeit, in der Paulus Zeit verbringen konnte mit ihnen, und er wurde sobald von ihnen getrennt. Und aus Sorge für diese Herde, für diese junge Herde, und auch aufgrund eines guten Reports von Timotheus hat er diesen Brief geschrieben. Wir haben damit begonnen, uns anzuschauen, wie Paulus für diese Gemeinde dankt. Und wir haben gesehen, dass sie danken in Vers 2, Kapitel 1, Vers 2 heißt es, wir danken Gott. Und dann kommt diese Beschreibung dieser gesunden Gemeinde, all die Dinge, für die Paulus dankbar war. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie sieht eine gesunde lokale Gemeinde aus? Was können wir tun, um eine solche Gemeinde zu werden? Und in vielerlei Hinsicht sehe ich die Bibelgemeinde als eine gesunde Gemeinde. Und wenn ich sage gesunde Gemeinde, dann meine ich nicht perfekte Gemeinde, weil die Thessalonicher war nämlich auch nicht perfekt. Aber die Basis hier stimmte. Die Basis war nämlich das Wort Gottes. 1. Thessalonicher 2, Vers 13, sie haben das Wort Gottes als Gotteswort und nicht als Menschenwort aufgenommen. Sie standen auf der richtigen Basis, auf der richtigen Grundlage. Und sie zeigten verschiedene Charakteristiken. Wir haben letztes Mal damit angefangen, die ersten 4 davon zu betrachten. Wir werden heute die letzten 4 oder die nächsten 4 anschauen. Es sind insgesamt 8 Merkmale einer gesunden Gemeinde, die wir hier im 1. Thessalonicher Kapitel 1, die Verse 1 bis 10 finden. Und jetzt lasst uns einfach diesen Text noch einmal zusammenlesen. 1. Thessalonicher 1, die Verse 1 bis 10. Hier heißt es, Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir danken Gott allezeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben, an eure Bemühungen der Liebe, an euer Ausharren in der Hoffnung, auf unseren Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater. Vers 4. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euretwillen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes. So dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Paulus schreibt also diesen Brief während seiner zweiten Missionsreise. Und er ist besorgt um diese junge Gemeinde, weil es gab Widerstände. Wir sehen das in Apostelgeschichte 17, dass sich die Juden gegen diese Gemeinde werten, und das war dann auch der Grund, es gab dann einen Aufstand, warum Paulus die Stadt verlassen musste. Es gab aber auch Widerstände durch heidnische Leute, durch ihre eigenen Landsleute, heißt es in Kapitel 2, Vers 14. Und wie gesagt, Paulus musste frühzeitig aus der Stadt fliehen, sandte seinen Helfer Timotheus zurück und erhielt einen positiven Report. Und das sehen wir, wenn wir Kapitel 3 aufschlagen und die Verse 1 bis 5. Da heißt es, weil wir es nicht länger aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben. Sie kam dann schließlich in Athen an. Und dann heißt es hier in Vers 2, und sandten Timotheus, unserem Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben, damit niemand wankend wäre in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten, und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Also er hat sich schon darauf vorbereitet, aber jetzt wollte er sicher sein, wie es ihnen geht. Und er ist, wie gesagt, ermutigt über diesen Bericht in Vers 6 und schreibt diesen Brief, diesen ersten Thessalonischer Brief. Er schreibt darin, um die Gemeinde zu ermutigen, noch weiter zu wachsen in Dingen, die er ihnen bereits beigebracht hat. Das ist Kapitel 4, Vers 1. Er war froh über ihre Treue und über ihre Hingabe und ihr Ausharren. Und das sehen wir auch ganz gut ausgedrückt in dem Gebet, das eben in Kapitel 1, Vers 2 beginnt. Und wir haben das letztes Mal ein bisschen angeschaut. Ich habe euch da ein bisschen, bisschen geärgert mit ein bisschen Grammatik. Ich habe gesagt, das Hauptverb ist wir danken in Vers 2. Und dann wird dieses Hauptverb sozusagen weiter beschrieben, weiter definiert, weiter ausgeführt, in welcher Art und Weise sie danken, durch diese drei Partizipien, die leider eben im Deutschen nichts als solche wiedergegeben werden. Hier heißt es, wir danken Gott, erwähnend in unseren Gebeten, gedenkend an eure Werke im Glauben und wissend um eure Erwählung, in Vers 4. Und so wird der ganze Abschnitt eigentlich grammatisch zusammengeklebt als eine Einheit, Verse 2 bis 10, eine einzige Lobeshymne auf diese Gemeinde. Und deshalb haben wir letztes Mal angefangen, damit diese einzelnen Elemente so ein bisschen auseinanderzunehmen und zu schauen, wie diese Gemeinde, auf welche Art und warum Paulus denn dankbar ist, auf welche Art und Weise er dankt und warum er dankt. Wir haben gesehen, es ist eine Schablone, eine Vorlage. Es ist sozusagen, wie eine gesunde Gemeinde aussehen würde. Oder wir haben auch gesagt, 8 Merkmale einer gesunden Gemeinde. 8 Merkmale einer gesunden Gemeinde. Wir dürfen abgucken, wie früher in der Schule. Erik, das darfst du nicht machen, in der Schule abgucken. Aber hier dürfen wir, hier sollen wir abgucken. Hier sollen wir uns diese Gemeinde als ein Beispiel nehmen, als eine Schablone, als ein Muster, als ein Vorbild, als ein Modell. Und wie wir heute noch sehen werden, Paulus sagt das auch, dass das eine ihrer Charakteristiken waren, dass sie eben ein Vorbild geworden sind für andere Gläubige in Vers 7. Aber lass uns noch mal kurz wiederholen, was wir das letzte Mal angeschaut haben. Wir haben gesagt, eine gesunde Gemeinde, 8 Merkmale einer gesunden Gemeinde. Eines davon ist erstens mal, es ist eine wirkungsvolle Gemeinde. Eine wirkungsvolle Gemeinde. Nun, wir haben gesehen, die Werke des Glaubens, die Bemühung der Liebe, die Werke, die aus dem Glauben kommen. Es war keine Evangelium-Light-Gemeinde, keine Diät-Evangelium-Gemeinde. Man hat ein Evangelium gelehrt, das den Leuten sagt, du kannst Christus nicht nur als Retter, sondern du musst ihn auch als Herrn annehmen. Das ist ein Widerspruch, das gibt es nicht. Man kann nicht Jesus nur als Retter haben und Ticket zum Himmel haben und dann irgendwann mal später sagen, ich folge danach. Nee, ihr Glaube hat sofort Werke zur Folge gehabt. Wohl verstanden, nicht Werke, die sie retten, aber Werke als Folge des Glaubens, des echten rettenden Glaubens. Sie waren auch eine Gemeinde, die durch Bemühungen, die aus der Liebe kommen, gekennzeichnet war. Ihre Liebe war echt. Sie motivierte sie, zum Äußersten zu gehen, zur äußersten Anstrengung, wenn es darum geht, einander zu lieben, aber auch andere Gläubige zu lieben. Dadurch wurden sie auch zum Vorbild. Sie scheuten keine Mühe. Es war ihnen kein Weg zu weit. Es war ihnen keine Anstrengung zu groß. Sie waren definitiv eine wirkungsvolle Gemeinde. Dann waren sie aber nicht nur wirkungsvoll, sie waren auch beharrend. Das haben wir in Vers 3 gesehen. Es war eine Gemeinde, die drunter blieb unter der Hoffnung. Wir haben uns dieses Wort hypomoneis angeschaut im Griechischen. Das ist eigentlich so wie drunter bleiben, unter der Hoffnung, unter dieser Sache auch nicht zusammenbrechen. Kurz gesagt, wenn Probleme auftauchen, bricht diese Gemeinde nicht so schnell zusammen oder die einzelnen Glieder, sondern sie harren aus, weil sie auf diese Hoffnung bauen, die nicht dem weltlichen Konzept der Hoffnung entspricht. Ich hoffe, morgen wird das Wetter schön. Nicht so diese Hoffnung, sondern eine feste, gewisse Hoffnung. Das haben wir letztes Mal auch angeschaut. Eine Zuversicht von Dingen, die man zwar nicht sieht, aber man weiß, sie werden eintreffen, weil Gott es versprochen hat. Wir haben uns das Beispiel von Perpetua angeschaut, dieser Märtyrerin in der Kirchengeschichte, die bereit war, in die Arena zu gehen und von Kühen gerammt und zu Tode gebracht wurde, durch einen Gladiatoren mit dem Schwert geköpft. Wir haben diese Geschichte gehört, ihr erinnert euch vielleicht. Das ist es, was hier gemeint ist. Sie hielt an der Hoffnung fest. Selbst ihr Vater flehte sie an, ihrem Glauben abzusagen, sie tat es nicht. Und so waren diese Thessalonicher, sie blieben beharrend unter dieser Hoffnung, bei dieser Hoffnung. Sie waren aber nicht nur wirkungsvoll und beharrend, sie waren auch eine belehrbare Gemeinde. In den Versen 4 und 5 finden wir dieses dritte Partizip, wissend. Wir danken Gott, wissend um eure Erwählung. Ja, wir wissen, dass ihr Erwählte seid. Wir wissen, dass ihr zu denjenigen gehört, die von Gott vor Grundlegung der Welt dafür bestimmt wurden, gerettet zu werden. Die dafür bestimmt wurden, Kinder Gottes zu sein. Weil wir haben eure Reaktion gesehen. Und das sagt er dann in Vers 5 bis zum Rest des Kapitels. Er sagt in Vers 5, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft. Daran haben wir gesehen, an eurer Reaktion, dass der Heilige Geist sogleich unter euch gewirkt hat. Gleich Dinge hervorgebracht haben wir gesehen, ihr gehört zu den Erwählten. Wir wissen das. Das ist der Grund, warum wir danken so Gott, wissend um diese Tatsachen. Sie waren belehrbar. Sie haben das Evangelium aufgenommen. Sie waren eine belehrbare Gemeinde. Sie nahmen es bereitwillig auf. Und es kam nicht nur wie eine leere Rede zu ihnen. Es war nicht nur so eine Hülle, ein leeres Gerede, sondern es war die Kraft des Heiligen Geistes. Und auch die Botschafter, die Missionare verkündigten sie mit Gewissheit, heißt es sie, in großer Gewissheit, so wie ihr auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euretwillen. Und sie nahmen das Evangelium auf, es hatte eine Wirkung, sie waren belehrbar, sie ließen sich was sagen. Sie waren empfänglich. Und das sehen wir auch in Kapitel 2, Vers 13, wo es eben heißt, wir haben das Wort nicht als Menschenwort, sondern als Gotteswort aufgenommen. Oder sie haben das so aufgenommen. Sie waren aber nicht nur wirkungsvoll, beharrend und belehrbar, sondern auch eine nachahmende Gemeinde. In Vers 6 heißt es, sie ahmten bereitwillig den Glauben ihrer Lehre nach. Da heißt es dieses Wort, ihr seid Nachahmer. Mimetes, Mimiker seid ihr geworden. Nachahmer, und zwar nicht nur von uns, den Missionaren, sondern des Herrn. Ja, haben wir gesehen, Vers 6. Ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Das ist ganz wichtig. Sie ahmten Christus nach. Sie ahmten ihre Vorbilder nach und auch Christus. Nun lasst uns aber die letzten vier Merkmale betrachten. Das war jetzt alles Wiederholung, einfach nur zum Auffrischen, weil das ist ja schließlich 3 Wochen her, dass wir da drüber sind. Jetzt kommen wir zum 5. Merkmal, diese 8 Merkmale einer gesunden Gemeinde. Und es ist ganz einfach. Es ist eine vorbildliche Gemeinde. In Vers 7, eine vorbildliche Gemeinde. Vers 7 heißt es so, dass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Sie waren nicht nur Nachahmer dieser Missionare oder Nachahmer des Herrn, sondern dadurch, dass sie das taten, wurden sie zu Vorbildern, sodass, so beginnt der Satz hier, zeigt uns ein Resultat. Ihr seid Nachahmer geworden des Herrn und von uns, sodass ihr ein Vorbild, wörtlich hier ein Singular eigentlich, eine Einzahl, nicht Vorbilder, sondern ein Vorbild, ein Typos, sagen wir auf Deutsch, ein Typ seid ihr geworden. Es ist ein interessantes Wort. Dieses Wort beschreibt einen Abdruck, der durch Schlagen verursacht wird, eine Art Abdruck oder Stempel. Und dieser wurde benutzt, um Münzen zu prägen in dieser Zeit. Es ist auch verwandt mit dem Verb tupto, das heißt schlagen, oder auch entupo, was so viel wie eingravieren bedeutet. Also eingravieren, schlagen, es ist eine Art Form, mit der eine Münze geschlagen wird und damit graviert und damit in eine bestimmte Form gepresst. Das ist die Idee von diesem Wort Typos. Sie wurden sozusagen ein Qualitätsstempel als Gemeinde. Eine Vorlage, wie man für Münzen hat. Ein Modell, ein Muster, nach dem sich alles auszurichten hat. Das ist das, was er hier sagt. Und dieses Modell, dieses Muster, dieses Vorbild wurden sie für, heißt es hier im Text, alle Gläubigen in Mazedonien und in Achaia. Das ist ein riesiges Gebiet. Ich habe mir das mal angeguckt. Es entspricht fast der Fläche des heutigen Griechenlands. Wir reden hier von 100.000 Quadratkilometern. Und wir haben heute Morgen auch in der Bibelstunde gehört, dass diese Stadt Thessalonisch verbunden war durch diese Via Egnatia. Das war so eine Handelsstraße, eine Route, eine antike Autobahn, sozusagen eine A5 des antiken Griechenlandes. Ja, und dadurch konnte sich die Nachricht natürlich sehr stark verbreiten. Alle möglichen Händler und Leute kamen dadurch durch diese Stadt und ihr Ruf breitete sich aus über diese Fläche von 100.000 Kilometern. Das ist unglaublich. Ohne Autobahn, ohne Internet, ohne all diese Hilfsmittel, die wir heute haben, hatten sie einen solchen Ruf. Ihre Story sozusagen wurde bekannt. Sie wurden eine Modellgemeinde, ein Vorbild für alle anderen, weit über die Grenzen ihrer eigenen Stadt hinaus. Sie ahnten das, was sie von ihren Lehrern gelernt haben, und wurden selber zu einem Vorbild für andere. Nun, hier ist es wichtig, dass wir verstehen, eine kleine Warnung einschieben zum Thema Nachahmen. Es ist wichtig, dass es heißt in Vers 6, sie wurden ein Vorbild durch dieses Nachahmen. Und in Vers 6 heißt es, ihr seid unsere Nachahmer und des Herrn. Ja? Es ist wichtig, dass wir Vorbilder haben in unserem Leben. Es ist wichtig, dass wir Menschen, die den Glauben in einer vorbildlichen Art und Weise vorleben, oder auch Gemeinden, die das tun, dass wir die nachahmen, dass wir lernen von diesen, auch wenn wir das jetzt bei den Thessalonischern machen wollen. Nun ist es so, dass es da ein kleines Problem gibt. Und ich illustriere das jetzt mit einer antiken griechischen Schreiblehrtafel, die man im britischen Museum ausgestellt ist. Da gibt es eine Tontafel, die da ausgestellt ist, und das war wahrscheinlich eine Schönschreibtafel für Kinder. Da hat der Lehrer sozusagen die erste Zeile geschrieben, und das Kind musste dann diese erste Zeile abschreiben auf der Tontafel. Das Problem ist, was man da sehen kann, ist, dass das Kind immer die vorhergehende Linie abschreibt, nicht die erste, die der Lehrer geschrieben hat. Und somit wird jede Kopie immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter, immer schlechter. Sozusagen wie bei einer Kopiermaschine, wenn ihr eine Kopie von einer Kopie von einer Kopie von einer Kopie macht, dann wird das immer schlechter. Und genau so müssen wir aufpassen, wenn wir Vorbilder nachahmen, dass wir nicht ihre Unvollkommenheiten sozusagen multiplizieren, indem die Vorbilder an die Vorbilder, die Vorbilder, die Vorbilder nachahmen, sondern dass wir immer noch sagen, wir haben Vorbilder, wir sind Nachahmer unserer Vorbilder und des Herrn. Also Christus ist unser Eckpunkt, unser objektiver Maßstab. Das ist ganz wichtig hier festzuhalten. Wir können uns zu sehr auf Menschen einschießen. Das ist nicht die Idee, das wollen wir nicht. Ich folge nicht Calvin nach, sondern ich folge Christus nach. Und ich bin auch kein Calvinist. Ich stimme auch nicht mit allem überein, was Calvin sagte. Es gibt Dinge, da stimme ich überein, es gibt Dinge, da stimme ich nicht überein. Deshalb folge ich Christus nach. Calvin ist trotzdem ein Vorbild in vielerlei Hinsicht für mich. Und genauso gibt es andere historische Figuren, und es gibt auch Leute heute, die für uns Vorbilder sein können, aber wir folgen in erster Linie Christus nach. Und das taten sie auch. Und dadurch wurden sie erst recht zu einem Vorbild. 1. Johannes 2, Vers 6 heißt es, wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Hier haben wir den Punkt. Christus ist das Vorbild. Es geht darum, dass wir Christus ähnlich werden wollen. Und natürlich ist es hilfreich, wenn wir in unserem Leben Vorbilder haben, Leute, an denen wir uns orientieren, wie sie diese Christusähnlichkeit ausleben. Aber es darf nie zum Nonplusultra werden für uns. Nun, was lernen wir davon? In Vers 7, sie waren eine vorbildliche Gemeinde. Wir als Gemeinde realisieren oft nicht, dass die Welt uns beobachtet, dass andere Gemeinden uns vielleicht beobachten, dass die Gesellschaft um uns herum uns beobachtet. Was lernen Sie von uns, wenn Sie uns beobachten? Was kennzeichnet unsere Gemeinde? Was ist das Kennzeichen unserer Gemeinde? Jesus sagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr was? Einen Fischaufkleber am Auto habt? Nicht auf Facebook seid? Nicht Alkohol trinkt? Nicht raucht? Das sind alles nur Äußerlichkeiten. Jesus sagt, nein, sondern daran, dass ihr Liebe habt untereinander. Wohl verstanden? Ich sage nicht, ihr sollt jetzt rauchen gehen und solche Sachen. Da habe ich nicht gesagt. Aber das sind Äußerlichkeiten. Passt auf. Es gibt auch Ungläubige, die nicht rauchen. Das macht uns nicht zum Christen. Das macht uns nicht unterschiedlich von der Welt. Nein, es ist die selbstlose Liebe beispielsweise, die uns unterschiedlich macht von der Welt. Das gibt es nicht in der Welt. Und das hatten die Thessalonicher, haben wir gesehen, Kapitel 4. Und das ist etwas, was wir auch nachahmen sollen. Thessalonische Gemeinde hatte dies offenbar verstanden. Kapitel 4, Verse 9 bis 10 heißt es, was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass wir euch schreiben, denn ihr selbst seid von Gott gelehrt, einander zu lieben, denn das tut ihr auch allen Brüdern gegenüber, die in ganz Mazedonien sind. Wiederum, wir sehen diese Ausbreitung hier. Die waren offen, die waren liebend gegenüber anderen Gemeinden eingestellt. Das ist die Frage. Wofür sind wir bekannt als Bibelgemeinde? Was für einen Eindruck bekommen die Leute von euch am Arbeitsplatz oder draußen auf der Straße? Lasst uns das mal fragen. Bekommen Sie diesen Eindruck von uns, dass wir kleine Christusse sind? Christen? Christusähnlich? Wohlverstanden, nicht perfekt, aber doch geprägt von seiner Liebe, stehend auf seinem Wort, der Wahrheit, das auslebend? Die Gemeinde in Thessalonich war so. Sie waren eine vorbildliche Gemeinde. Nummer sechs. Sie waren nicht nur vorbildlich, sie waren eine verkündende Gemeinde. Eine verkündende Gemeinde. In den Versen 8 bis 9 am Anfang, also 9a heißt es, da heißt es, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, so dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Das ist erstaunlich. Von euch ist das Wort des Herrn erschollen oder erklungen, heißt es hier in der deutschen Übersetzung, wörtlich hervorgeschallt, eigentlich herausposaunt sozusagen, ist das Wort. Dieses griechische Wort hier, ex echeo, wir hören schon die Wurzel echos, woher wir das deutsche Wort echo haben, das hat mit Schall zu tun. Da freut sich natürlich der Musiker und der Tontechniker in mir, das ist klar. Das hat mit Schall zu tun. Und die Vorsilbe ex beschreibt aus, hinaus, wie bei Explosion. Ja? Also ex echeo, hinausgeschallt, hinaustrompetet, hinausposaunt. Das ist die Idee. Hinausschallen wie eine Trompete. Dieses Wort kommt nur einmal vor im Neuen Testament, nämlich hier, im ersten Thessalonischen Brief. Das ist ein seltenes Wort, wird selten gebraucht. Aber die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die Septuaginta, braucht dieses Wort in Joel 4,14. Und da haben wir die deutsche Übersetzung Scharen über Scharen oder auch Getümmel übersetzt. Aber im Griechischen steht da Echoi execheisan, Lärm erschallte von Armeen, von einer großen Schar. Wieder dieses Echo, das hebräische Wort Hamon, das da steht, kann das auch bedeuten. Eine Armee, man muss sich eine Armee vorstellen, einer großen Prozession mit lauten Trompeten. Ja? Das ist die Idee. Ein starker, bildhafter Ausdruck. Und genauso trompeteten oder posaunten die Thessalonicher das Evangelium hinaus in dieses Gebiet, in Mazedonien und Achaia. Dies war ein klarer Hinweis auf eine starke, freimütige, kontaktfreudige, evangelistische Gemeinde. Diese Leute schliefen nicht. Diese Leute waren draußen auf den Straßen, sogar ohne Internet, Radio, Fernsehen, Facebook, was auch immer. Diese Medien hatten sie nicht und es verbreitet sich trotzdem so. Und dann heißt es hier in Vers 8, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott. Also Paulus übertreibt hier natürlich ein bisschen. Er sagt einfach überall, egal wo ich hinkomme. Ich brauche eigentlich gar nicht von euch zu reden. Überall, wo ich hinkomme, redet man schon von euch. Ihr seid schon so bekannt, ich brauche überhaupt nichts mehr zu sagen. Ihr seid schon meine Missionspropaganda. Ich muss nur sagen, Thessalonische, dann wissen die Leute schon Bescheid. Euer Glaube ist hinausgegangen, heißt es da auch. Vers 8, oder ihr habt das Wort ausgebreitet, glaube ich, erklungen, nicht nur Mazedonien, Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, das ist die Schlachter, bekannt geworden, hinausgegangen. Hinausgehen ist hier wörtlich die Idee. Ex erchomai, ihr hört das Wort ex, immer wieder für hinaus. Hinausgehen, euer Glaube ist dahin. Beide Verben, das ist interessant, beide Verben stehen in der Perfektform, das bedeutet, euer Glaube wurde hinausposaunt und bleibt da. Es ist ein bleibendes Resultat da draußen. Euer Glaube ist hinausgegangen und er bleibt da. Also der Perfekt gibt uns sozusagen eine abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit mit nachhaltigen Resultaten in der Gegenwart. Das ist ein nachhaltiger Effekt, den diese Leute da bewirkt haben. Das war nicht nur einfach, ah, wir haben es mal gesagt und dann war es vorbei. Nee, es waren nachhaltige Wirkungen spürbar. sozusagen das Echo war von überall hörbar, von dem, was die Thessalonicher getan haben, überall in Mazedonien, Achaia und darüber hinaus, wo immer Paulus auch hinkam. Und der Inhalt dieser Botschaft hier in eurem Text, euer Glaube an Gott, wörtlich euer zu Gott hin Glaube eigentlich, euer Glaube zu Gott hin, das ist das, natürlich das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus, ging überall hin, von dieser Gemeinde ausgehend. Sogar noch über dieses Gebiet von Mazedonien, Achaia, über diese 100.000 Quadratkilometer hinaus. Und dann sagt er so, dass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Wie gesagt, Paulus musste nichts mehr erzählen, er hielt Berichte von überall. Wie schon gesagt, Thessalonich lag sehr günstig an einer Haupthandelsroute, an dieser antiken Autobahn, ließ sich die Botschaft so schnell auch verbreiten. Der Inhalt der Berichte, die Paulus erhielt, waren erfüllt von der Reaktion der Gemeinde. Das seht ihr zu Beginn von Vers 9. Hier heißt es, denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben. Die erzählen uns das. Die hören von euch. Überall, wo ich hingehe. Sie wurden sozusagen Teil von Paulus' Missionspropaganda. Nun, was ist die Herausforderung für uns heute? Ich würde mal sagen, die ist mehrfach. Die ist mehrfach für uns. Erstens, diese Leute hatten damals nicht die Mittel, die wir haben. Das habe ich schon erwähnt. Nur mit alleine diesen antiken Autobahnen haben sie es geschafft, das Evangelium so weit zu verbreiten. Das ist eine Herausforderung für uns. Was machen wir? Wohin breiten wir das Evangelium aus? Wir nennen uns Bibelgemeinde Berlin. Breiten wir das Evangelium in ganz Berlin aus? Versuchen wir das? Arbeiten wir daran? Ja, nein, jeder prüfe sich selbst. Zweitens, wenn wir das Evangelium weitergeben, müssen wir es verkündigen, hinausposaunen. Wir müssen unseren Mund aufmachen. Ja, wir können nicht nur dastehen und sagen, ich werde jetzt einfach ein Zeugnis sein für 10 Jahre und nicht sagen. Ihr habt vielleicht mal diesen Spruch gehört, verkündige das Evangelium, wenn nötig, benutze Worte dazu. Hört sich sehr fromm an, ist aber völliger Unsinn. Unsinn! Das stimmt nicht. Das Evangelium ist in erster Linie eine Botschaft. Die muss in Worten verkündigt werden. Und es ist auch kein Dialog, sondern es ist ein Monolog. Wir verhandeln nicht. Wir bringen diese Botschaft an den Mann. Wir sagen, das ist die Wahrheit. Diese Autorität hatte Paulus. Er sagte, ich bin zu euch gekommen, ich bringe euch die Botschaft von Jesus Christus, auch wenn wir zum Beispiel Apostelgeschichte 17, wenn wir das anschauen in Athen, er sagt zu diesen ganzen Philosophen, diesen ganzen Gelehrten da, sagt er, ihr seid ignorant, ihr seid unwissend. Stellt euch das mal vor. Die ganzen Doktortitel und was die alle hatten da, diese ganze gelehrte Gesellschaft, er kommt da rein auf den Marshügel und sagt einfach, Gott hat über eure Unwissenheit hinweggesehen, jetzt gebietet er euch aber Buße zu tun. Jetzt tut bitte Buße, ja? Wow. Wow. Da können wir einiges lernen. Das Evangelium muss verkündigt werden. Es muss herausposaunt werden. Drittens, als kleine Gemeinde neigen wir dazu, Leute anlocken zu wollen. Ja, wir verfallen in dieses Denken, wieder jemand gegangen, weil er Anstoß nahm, weil wir so viel über Sünde reden. Lass uns den Leuten ein bisschen catern, wie sagt man das auf Deutsch, ein bisschen zureden, ein bisschen das alles nett machen hier, ein bisschen benutzerfreundlich werden, ein bisschen nur von der Liebe reden und so weiter. Diese Versuchung, der stehen wir auch, denn der sind wir auch ausgesetzt. Wir stehen in der Versuchung, die Botschaft abzuschwächen, um Menschen zu gewinnen. Um diesen Schlüssel zu finden, den man angeblich in jedes Herz für Jesus gewinnen kann. Das, glaube ich, Rick Warren mal gesagt hat oder sonst jemand. Aber das ist auch Unsinn. Das ist auch Unsinn. Wir sollen die Botschaft verkündigen, die Resultate überlassen wir dem Herrn. Er ruft seine Erwählten. Wir wissen nicht, wer erwählt ist. Die Erwählten laufen nicht mit einem E durch die Gegend auf der Stirn. Wir wissen nicht, wer das ist. Wir streuen den Samen aus wie der Sämann und dann kommen die Menschen, die von dem Herrn gezogen werden durch seinen Heiligen Geist. Die werden zum Glauben kommen und sonst keiner. Und da könnt ihr noch so zureden, noch so irgendwelche Methoden von Marketing bis weiß was ich wo alles aus anwenden. Ihr werdet diese Leute nicht, weil sie nicht, Römer 3 sagt es, sie suchen Gott nicht, sie wollen nicht. Das Problem ist nicht, dass sie das intellektuell nicht verstehen, sondern dass sie nicht sich bekehren wollen. Nur wenn der Heilige Geist sie zieht. Und deshalb ist es nicht unsere Aufgabe, die Gemeinde benutzerfreundlich zu machen, sondern es ist unsere Aufgabe, die Botschaft in deutlichen, klaren Worten, in Liebe natürlich, aber in deutlichen, klaren Worten hinaus zu posaunen. Überall hin, mit allen möglichen Mitteln. Im Gegenteil, wenn wir sehen, Jesus und die Apostel, die kriegten ständig Probleme durch ihre Verkündigung. Das ging gegen die Kultur, gegen die jüdischen Gepflogenheiten, gegen all das, was die Gesellschaft glaubte, auch gegen das, was die Griechen glaubten. Nicht nur die Juden. Es war nicht nur für die Juden ein Ärgernis, sondern für die Griechen war es Torheit, lesen wir. Stephanus wurde sogar gesteinigt dafür, Apostelgeschichte 7. Es gab immer Trouble, gab immer Probleme, wenn das Evangelium verkündigt wurde. Wie sieht es bei uns aus? Nun, die Gemeinde in Thessalonich war wirkungsvoll, beharrend, belehrbar, nachahmend. Sie waren vorbildlich und sie waren verkündigend. Und jetzt siebtens. Sie waren eine bußfertige Gemeinde. Eine bußfertige Gemeinde. In Vers 9 lesen wir die zweite Hälfte. Sie haben Eingang gefunden. Und dann heißt es hier, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Im Griechischen kommt hier das Verb zuerst. Und das Verb hier ist bekehrt habt, wird es übersetzt, wie ihr umgekehrt seid, eine Änderung der Richtung. Das ist eine sehr gute Beschreibung, was wahre Buße ist. Ich laufe in eine Richtung und ich drehe mich um 180 Grad und laufe in die andere Richtung. Weg von den Götzen, hin zum lebendigen Gott. Und das ist die Idee hier. Im Alten Testament wurde das oft durch das Wort Schuv, das ist auch umkehren oder zurückkehren oder heimkehren. Zum Beispiel in Jesaja 55, Vers 7. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann des Frevels seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Seht ihr, die Vergebung, das Erbarmen ist da, aber da kommt was davor. Ihr müsst umkehren. Ihr müsst Buße tun. Hier wiederum, es ist ein essentieller Teil des Evangeliums. Wir sehen hier, wie die Thessalonicher Buße taten, eine Bekehrung zu Gott hin von den Eidolon, diesen Götzenbildern. Und dieses Wort im Griechischen kann übrigens alle möglichen Götzen beschreiben. Nicht nur Statuen, die man anbetet, sondern auch jegliche Vorstellung, die ich mir in meinem menschlichen Gehirn zusammenbastle über Gott, kann das beinhalten. Deshalb sagt Johannes, am Ende des ersten Johannesbriefs auch, Kinder, hütet euch von den Götzen. Obwohl er über den ganzen Brief nie über Götzen redet. Aber er spricht ständig von falschen Vorstellungen von Christus. Das ist auch ein Götze. Wenn ihr Christus nicht, wenn ihr nicht an den wahren Christus glaubt, an den Christus der Schrift, sondern an einen Osterhasen Jesus, der euch jeden Wunsch erfüllt, dann ist das auch ein Götze. Ja? Es sind nicht nur die Götzen, die Statuen sind, die wir anbeten. Heute gibt es viel, viel, viel subtilere Götzen in unserer Gesellschaft. Geld, Macht, Stolz und so weiter. Das Selbst, dieser Selbstkult unter den Menschen. Das ist Götzendienst. Und davon haben sie sich bekehrt. Und dann heißt es hier, sie haben sich bekehrt zu Gott hin. Sie haben diesen Götzendienst verlassen, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das ist ein Absicht, ein Zweck, das ist das Ziel. Und interessant hier ist auch zu sehen, bekehrt habt, ist hier in dem Kontext, im Zusammenhang eigentlich eine vergangene Handlung, eine abgeschlossene Handlung. Und zu dienen hier ist ein Präsens, also eine Gegenwartsform. Das ist etwas, was sich jetzt kontinuierlich, also eine durative Idee, etwas, was andauernd jetzt geschieht. Ich habe das getan, das ist abgeschlossen und jetzt diene ich kontinuierlich dem Herrn. Präsens, jetzt. Habe mich bekehrt, abgeschlossen, jetzt. Ihr habt euch zu Gott bekehrt, um ihm nun in einem neuen Lebensabschnitt oder Lebensmodus kontinuierlich zu dienen. Diese Umkehr war ganz und hingegeben und nicht halbherzig. Und deshalb wurden die Thessalonicher auch dafür bekannt. Man hat überall davon gesprochen. Habt ihr gehört, wie die sich bekehrt haben? Die haben all die Götzen in den Eimer geschmissen und sind jetzt dienen sie nur noch diesem gekreuzigten Christus. Das gibt's doch gar nicht. Weil damals in der Kultur hatte man ja so viele Götzen. Ja, das gab ja in der grekoromanischen Welt gab es einen Götzenpantheon. Da waren ja hunderte von Götzen, überall. Und wenn du nur einen Gott hast, das ist ja keine Wirkung. Du brauchst mindestens ein paar Götzen, ein paar Götter, denen du dienst, weil sonst bist du da nur so, verlässt du dich da nur so auf einen. Ja? Nein. Es wurde bekannt. Und dieses Thema wahre Buße, das kann man nicht genug betonen in der heutigen Christenheit. Ich denke, gerade in unserer Gesellschaft, in unserer postchristlichen, nachchristlichen Gesellschaft, hat man sich sehr daran gewöhnt, das Christentum als eine Art kulturelle Sache zu sehen. Man geht in die Kirche, man ist ein guter Mensch, man macht all diese Dinge, man geht durch die Rituale sozusagen, man kann auch die Bibel lesen und man verrichtet ein paar Gebete am Tisch vor dem Essen. Aber verstehen wir wirklich, was wahre Buße ist, wahre Umkehr zu Gott, was das bedeutet? Und ich möchte euch das ein bisschen illustrieren. Ich habe einen interessanten Artikel gefunden und den werden wir auch noch übersetzen, dass wir den alle lesen können. Was ist eigentlich wahre Buße und was gibt es alles für billige Ersatzprodukte? Es gibt billige Ersatzprodukte heute auf dem christlichen Markt für wahre Buße. Hütet euch davor. Es sind billige Produkte und sie sind nicht wahre Buße. Zum Beispiel eine Änderung der äußerlichen Handlung. Die Pharisäer waren Experten darin. Man mag nach außen hin perfekt erscheinen, aber innen im Herz wissen wir, stimmt es nicht. Oder eine Erfahrung eines Gefühls von Reue ohne den Effekt. Jakobus 1, 23, 24 beschreibt uns einen Mann, der im Spiegel sein Angesicht sieht und dann sich wegdreht und sogleich vergisst, wie er ausgesehen hat. Man hat irgendwie dieses Gefühl, ja, das tut mir leid, aber ich will es halt trotzdem weitermachen. Das ist nicht wahre Buße. Auch wenn ihr euch wirklich miserabel fühlt und heult und weint und alles, ist noch keine wahre Buße. Drittens, du magst das Vokabular, die Wörter eines Bußfertigen benutzen. Ja, wir alle können wahrscheinlich sagen, ja, ich habe Buße getan, Herr, bitte vergib mir. Wir können all diese Worte aussprechen, wir kennen die Bibel, aber im Herzen nicht Buße getan haben. Das ist möglich. Eine Handlung als böse vor Gott zu nennen oder zu erkennen, heißt noch nicht, dass man davon Buße getan hat. Viertens, du tust Buße nur aus Angst vor Vergeltung, vor Konsequenzen. Oh, das ist ganz bekannt. Meine Großmutter zum Beispiel, die war nicht gläubig. Die hat 3 Päckchen Zigaretten am Tag geraucht. Stellt euch das mal vor. Und die hat von einem Tag auf den anderen aufgehört, weil sie Angst hatte vor dem Tod, weil der Doktor ihr gesagt hat, wenn sie so weitermachen, dann werden sie sterben. Wenn sie ihr Enkelkind nicht mehr sehen, das war ich. Dieses Enkelkind würden sie nicht mehr sehen, hat sie gesagt. Und aus Angst, bumm, von heute auf morgen, keine Zigarette mehr angerührt. Ist das wahre Buße? Nein, ist es nicht. Fünftens, du redest öffentlich gegen Sünde, aber wendest du dich nicht ab im Privaten. Da sagt einer, ein Prediger, die Sünde ist wie eine Prostituierte. Öffentlich redest du gegen sie und im geheimen Schlafzimmer umarmst du sie. Geheime Sünde. Du tust nur für momentanen Gewinn Buße, zum Beispiel, um zurück in deinen Dienst zu kommen. Oh, ich will nicht, dass die anderen merken, dass ich jetzt da in Sünde gelebt habe. Ich will wieder zurück in meinen Dienst. Deshalb tue ich jetzt schnell Buße, anstatt zur Ehre Gottes. Siebtens, du tust nur von kleinen Sünden Buße, um die größeren weiter zu praktizieren. Kann sehr schnell passieren. Nur um dein Gewissen zu beruhigen. Ja, ich werde jetzt halt mit dem hier mal aufhören. Ich fange jetzt mal klein an. Ja, die Thessalonicher, die sagen nicht, ja, wir fangen jetzt mal klein an, wir fangen jetzt mal an mit 5 Götzen, die restlichen behalten. Nee, so war das nicht. Es war komplett, vollkommen. Weg mit dem Zeug, ist alles wertlos. Du tust nur generell Buße. Dabei bist du generell und allgemein in deiner Ausdrucksweise. Ja, Herr, vergib mir meine Sünde. Ja, ich war halb böse, ja. Sei spezifisch mit deinen Sünden. Komm heraus aus Verschwommendorf und Undeutlichhausen, ja. Werde konkret. Sage, ich habe gesündigt, ich habe meine Frau, was weiß ich, geschlagen oder was auch immer die Sünde war, bekenne sie. Und natürlich bekenne sie auch den Leuten, die es angeht. Nur generell. Neuntens, du magst nur wegen der Zuneigung deiner Freunde Buße tun. Wie gesagt, was sollen die anderen denken? Wäre dasselbe Beispiel. Du magst eine abgeschlossene Handlung als Sünde bekennen, aber nicht eine immer noch vor sich gehende Angewohnheit. Das auch. Ist einfach, über die Sachen zu reden. Naja, ich tue jetzt Buße über das, wobei hast du schon lange abgeschlossen damit, aber du lässt dabei die immer noch angehenden Dinge laufen. Du magst Buße anstreben, elftens, aber lässt dir immer noch eine Hintertür offen. Das ist auch ganz berühmt, bekannt. Und wir kennen das alle, auch aus unserem Leben. Ja, ich tue schon Buße, aber dann im Notfall habe ich dann immer noch dieses Hintertürchen hier, kann ich dann immer noch wieder zurückgehen, weil also so ganz, ganz, ganz konsequent will ich dann auch nicht sein. Wenn du sagst, du tust Buße, aber du bist nicht bereit, zum Beispiel deinen Fernseher, deinen Computer oder sonst irgendwas wegzugeben. Wie Jesus sagte, sei bereit, sogar deine Hand abzuhacken, wenn es darum geht, Buße zu tun. Sei gründlich mit deiner Buße. Nur eine dumme Maus baut ihr Nest unter dem Katzenbett. Und genauso sind wir, wenn wir diese Hintertüren offen lassen. Wir sind wie die Maus, die sich direkt vor die Katze stellt. Ja? Wir laden es sozusagen ein, wenn wir nicht gründlich sind. Du magst Buße anstreben, zwölftens, nur von einigen Sünden, aber nicht von allen. Der Geschäftsmann lernt, wer sich um seine Bedürfnisse der Kunden kümmert, und zu Hause schlägt er seine Frau. Er weiß genau, was er im Geschäft macht, und macht zu Hause genau das Umgekehrte. Gibt es alles. Es muss in allen Lebensbereichen gleich aussehen bei uns. Und nur das ist dann wirklich gründliche Buße. Die Frage für uns hier natürlich ist, die Herausforderung, die an uns gestellt wird durch diesen Text, ist, sind wir eine bußfertige Gemeinde? Und damit meine ich, als Gemeinde, als Ganzes und auch als Individuen, sind wir wirklich gründlich mit unserer Umkehr zu Gott? Oder gibt es Dinge in deinem Leben, in deinem Herzen, an denen du immer noch hängst, die du immer noch praktizierst und von denen du nicht loslassen willst? Bringe es jetzt in Ordnung. Sei gründlich. Wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei dir aus? Denn jeder muss sich selbst prüfen in dem Bereich. Bei den Thessalonischern war das auch nicht eine einmalige Sache. Sie dienten kontinuierlich Gott. Und genauso ist die Buße auch nicht eine einmalige Sache, sondern es ist eine kontinuierliche Sache. Es geht immer wieder. Wir müssen immer wieder neue Buße tun. 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das spricht nicht von unserer Bekehrung, dieser Vers. Das spricht vom normalen Christenleben, das ein Leben in der Buße ist. Es ist hier ein Verb, das eben auch diese kontinuierliche Buße, dieses kontinuierliche Bekennen darstellt eines Christen. Wir leben aus der Buße. Das christliche Leben ist Buße. Das hat ja auch Martin Luther gesagt, so ähnlich, wie ich mich erinnern kann. Das Bekennen hier beschreibt eine andauernde Handlung. Sei nicht halbherzig, wenn es um Buße geht. Mach ganze Sache. Weil letztlich wird uns die Sünde immer einholen. Sprüche 13, Vers 15, und ich habe hier meine eigene Übersetzung, steht wahrscheinlich ein bisschen anders. Der Weg des Sünders ist hart. Das steht eigentlich im Hebräischen. Der Weg des Sünders ist hart. Es ist ein harter, rauer Weg, und er wird immer härter und immer schwieriger. Je mehr du die Sünde praktizierst, desto schlimmer wird es. Und deshalb kehr um. Es ist noch nicht zu spät. Es ist noch nicht zu spät. Die Thessalonicher waren wirkungsvoll, sie waren beharrend, sie waren belehrbar, sie waren nachahmend, sie waren vorbildlich, sie waren verkündend und sie waren bußfertig. Und jetzt schließlich noch das achte Merkmal, sie waren eine erwartende Gemeinde. Eine erwartende Gemeinde. Das ist Vers 10. Vers 10. Hier heißt es, um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Um zu erwarten. Das ist ein weiterer Zweck, eine weitere Absicht dieser Umkehr. Sie haben sich von den Götzen umgekehrt, um dem Gott, dem wahren Gott, dem lebendigen Gott kontinuierlich zu dienen und um seinen Sohn zu erwarten. Das ist eine weitere Absicht von dieser Umkehr. Es beschreibt hier ein zuversichtliches und hoffnungsvolles Warten auf den Herrn aus dem Himmel, wo er kommen wird zur Entrückung der Gemeinde. Wir haben heute Morgen schon ein bisschen darüber gesprochen. Die Gemeinde wartet nicht auf die Trübsal, die Gemeinde wartet auf die Entrückung. Wir erwarten, dass der Herr sein Versprechen aus Johannes 14 wahr macht und wiederkommt, um uns zu holen. Er ging hin, er sagte, ich gehe hin, bereite eine Stätte für euch und komme zurück und nehme euch zu mir. Das ist das Versprechen. Und das ist, was die Thessalonicher erwarteten. Dazu haben sie sich bekehrt von den Götzen, zu dieser Hoffnung, dass Christus wiederkommt und sie zu sich holt. Wie heißt es, Jesus ist denn die Gemeinde erwartet? Jesus, der uns errettet vor dem kommenden Zorn, wörtlich, der unser Rettende aus dem Zorn, der kommend ist. Kommende Zorn, hier natürlich das Gericht. Oder wir lernen dann später auch der Tag des Herrn. Paulus geht dann viel ausführlicher noch auf diese Dinge ein, deshalb werden wir das jetzt nicht machen. Wir werden dann in Kapitel 4, wahrscheinlich vielleicht auch im 2. Thessalonischen Brief dann darauf eingehen, wie die ganzen endzeitlichen Ereignisse, die Paulus den Thessalonischern hier in Erinnerung ruft, indem er ihnen einfach nur sagt, ihr wartet auf den Herrn aus dem Himmel, der euch von diesem kommenden Zorn, von diesem Zorngericht herausretten wird. Wir sehen hier den Charakter Jesu, er ist ein Rettergott. Er wird uns holen, bevor es losgeht hier, bevor es richtig losgeht. Wenn du einen Besucher erwartest, zu Hause, in deiner Wohnung, und dann, was machst du? Du richtest das Gästezimmer ein, überlegst dir vielleicht ein Programm, machst alles schön, vielleicht dekorierst du sogar. Du bereitest die Wohnung vor, um deinen Gast zu empfangen. Und genauso sollen unsere Herzen sein, bereit sein, vorbereitet, Christus zu empfangen. Das ist das Ziel. Und das ist das, was Paulus hier sagte. Ich weiß, dass die Endzeitlehre leider oft Grund für heftige Debatten ist in der Christenheit. Dieter hat mich heute Morgen darauf aufmerksam gemacht, dass die Schlachterübersetzung eben dieses Wort Parousia, was eigentlich Erscheinung oder erstes Erscheinen oder Ankunft sein sollte, mit Wiederkunft übersetzt, weil es Reformierte gibt, die nicht an die Entrückung glauben. Dann haben sie dieses Wort da ein bisschen getweakt, verändert. Das ist leider so, ich wusste das auch nicht. Aber der Punkt ist, die Endzeitlehre, die Eschatologie wurde uns nicht gegeben, damit wir uns als Amillennialisten und Prämillennialisten die Köpfe gegenseitig einschlagen, sondern es wurde uns gegeben zum Trost und zur Ermutigung und zur Erbauung. Es gibt natürlich noch mehr Gründe, aber hier sind nur die wichtigsten. Warum wurde uns Endzeitlehre gegeben? Warum hat Paulus diese ganz jungen Gläubigen mit so viel Endzeitlehre ausgestattet? Warum wohl? Und er gibt sich sogar die Mühe, die Endzeitlehre zu korrigieren in Kapitel 4. Nein, ihr habt das falsch verstanden. Ihr müsst das richtig verstehen. Das ist ganz wichtig, sagt Paulus. Nun, erstens mal, um zur Heiligung zu motivieren. In 1. Johannes 3, Verse 2 bis 3 heißt es, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Seht ihr, die Hoffnung auf Christus, auf seine Wiederkunft, wir reinigen uns. Wir reinigen uns. 1. Johannes 3, Vers 2. Heiligung. Das zweite ist Wachsamkeit. Wachsamkeit. Als aber auf dem Ölberg saß, traten die Jünger auf für sich allein zu ihm und sagten, sage uns, wann wird das sein und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, gebt Acht, dass euch niemand verführt. Matthäus 24, 3 bis 4. Es werden viele kommen und sagen, ich bin der Christus. Viele falsche Propheten. Wir, wenn wir das Wort kennen, wissen es besser. Nicht, weil wir so gut sind, nein, weil der Herr es uns gesagt hat. Weil wir es hier lesen können. Wir müssen uns nicht so schnell verwirren lassen durch einen Brief, der angeblich von Aposteln kommt, wenn wir das im 2. Thessalonicher sehen, wie Paulus sagte hier, lasst euch nicht so schnell in meinem Verständnis erschüttern, einen Schrecken einjagen durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, das ist 2. Thessalonicher 2, Vers 2, lasst euch nicht so schnell erschüttern durch falsche Apostel und Propheten. Ihr habt die Lehre, die Paradosis, die Tradition, das, was ich euch gegeben habe, dieser Korpus der Lehre, diese Dinge, die niedergelegt wurden von den Aposteln, das, was wir in der Bibel haben, das habt ihr niedergelegt. Mehr braucht ihr nicht. Ihr braucht nicht mehr Offenbarung. Das ist alles, was ihr braucht. Und haltet euch daran. Hier habt ihr genug, um zur Heiligung motiviert zu werden und um zur Wachsamkeit motiviert zu werden. Und natürlich auch drittens, und das habe ich schon gesagt, um Hoffnung zu geben. 1. Thessalonicher 4, Vers 18, sagt er gleich, nachdem er ausführlich über die Entrückung gesprochen hat, in Vers 18, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Seht ihr das? Das ist wichtig. Trost. Und in Kapitel 5, Vers 11, heißt es auch nochmal, nachdem er dann über den Tag des Herrn gesprochen hat und die Zeiten, Zeitpunkte, Antichrist und all solche schrecklichen Dinge, aber dann auch im Vers 9, weil es heißt, Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils, heißt es in Vers 11, darum ermahnt einander und erbaut einander, einer den anderen, wie ihr es auch tut. Erbauung, Ermahnung, Hoffnung, Trost. Deshalb lehren wir diese Dinge. Und deshalb ist auch die Endzeitlehre wichtig. Und Paulus hat das genauso gesehen, offenbar. Lass uns das nochmal zusammenfassen. Die 8 Merkmale einer gesunden Gemeinde. Wie sieht das aus? Wie sieht eine gesunde Gemeinde aus? Die Thessalonicher waren eine solche gesunde Gemeinde. Und wir sehen diese 8 Merkmale. Sie waren wirkungsvoll. Ihr Glaube hatte Werke. Ihre Liebe bewirkte Bemühung. Sie waren beharrend. Ihre Hoffnung war ausdauernd. Das war nicht so ein kurzes Flämmlein, das dann irgendwie wieder verlöscht, so ein Strohfeuer. Sie blieben drunter. Sie waren belehrbar. Drittens. Sie waren willig, das Wort Gottes zu hören und aufzunehmen und umzusetzen. Deshalb waren sie auch viertens nachahmend. Sie wurden Nachahmer ihrer Glaubensvorbilder, Paulus, Silvanus und Timotheus, die Missionare, die sie kannten. Und natürlich auch von dem Herrn. Also sie wollten nicht nur eine Kopie der Kopie der Kopie der Kopie sein, sie wollten den Herrn nachahmen. Und Paulus und Timotheus und Silvanus oder Silas haben ihnen das vorgemacht. Sie waren aber nicht nur nachahmend, sie wurden dadurch auch vorbildlich. Sie waren ein Typus, eine Schablone, eine solche Form, mit der andere Gemeinden in dieselbe Form gepresst werden, wie eine Münze. Eine Schablone, eine Vorlage. Und das über ein Gebiet von 100.000 Quadratkilometern. Mazedonia und Achaia, letztlich noch darüber hinaus. Sie waren verkündend, sechstens. Sie nahmen den Missionsbefehl ernst. Sie verkündigten die gute Nachricht bis über die Grenzen ihres Gebiets mit nachhaltigen Resultaten. Wir haben uns über den griechischen Perfekt unterhalten, diese Idee, dass das Verb eine abgeschlossene Handlung beschreibt, die aber dann ein nachhaltiges Resultat in unserer Zeit hat. Und genau so haben sie das hinausposaunt und es war immer noch zu hören. Und so ist ihr Glaube hinausgegangen und er war immer noch da. Verkündend. Siebtens, sie waren bußfertig. Sie waren gründlich in ihrer Umkehr zu Gott hin, weg von den Götzen, von jeglichen, von allen Götzen. Sünde wurde nicht geduldet und Götzen wurde aufgeräumt. Sie dienten Gott kontinuierlich, andauernd. Dieses Dienen war andauernd. Und erwartend, sie erwarteten, dass der Herr sie bald zu sich holen würde, wie er das in Johannes Kapitel 14, Vers 1 bis 3 versprochen hatte. Diese Erwartung gab ihnen Hoffnung und Zuversicht. Und darüber wurden sie oder waren sie auch belehrt worden und wurden jetzt nochmal durch einen Brief weiterhin korrigiert und weiter belehrt über diese Hoffnung. Die Frage, mit der ich euch einfach jetzt in diese Woche schicken will, ist, wie sieht es mit dir aus? Wie sieht es mit uns aus als Gemeinde? Wie sieht es mit mir aus? Was würde Paulus über die Bibelgemeinde Berlin schreiben? Ähnliches, andere Dinge, schlechtere Dinge, bessere Dinge. Ein jeder prüfe sich selbst, was er beitragen, was er ändern oder auch wovon er Buße tun sollte. Amen. Amen. Lass uns beten.